Wie belastbar ist Deutschlands Wirtschaftsmodell? Wie entwickeln sich Wachstum, Inflation und die deutschen Staatsfinanzen? Und vor allen Dingen, was bedeutet das für unternehmerische Entscheidungen? In dieser Folge gibt Experte Professor Feld eine Einordnung der wirtschaftlichen Lage und der strukturellen Chancen und Risiken in 2026. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Börsenkrieger Finanzpodcasts. Mein Name ist Matthias Leptik und ich bin Geschäftsführer von GFA Financial Planning. Ich freue mich sehr, heute auf unserem Kanal einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Professor Feld, schön, dass Sie da sind.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Herr Leptik. Bin gerne bei Ihnen.
Wir hatten Sie im Juli 2022 zum Vortrag im Rahmen unseres 20-jährigen Firmenjubiläums von Financial Planning Freiburg im historischen Kaufhaus eingeladen. Danke, dass Sie nun zum Start des neuen Jahres 2026 auf einen Rückblick und für eine Einschätzung der aktuellen Lage zur Verfügung stehen. Damals waren Sie gerade frisch gekürter Berater von Bundesfinanzminister Lindner. Sie sind weiterhin bei uns um die Ecke Direktor des Walter-Eugen-Instituts und leiten den Wirtschaftslehrstuhl an der Uni Freiburg. Wie sieht heute eine typische Arbeitswoche im Vergleich zu vor 3,5 Jahren bei Ihnen aus, Herr Feld?
Es hat sich wenig geändert, denn in der Beratungstätigkeit für den Bundesfinanzminister bin ich als Berater außen geblieben, also nicht Teil des Finanzministeriums geworden, dadurch auch nicht in die Hierarchie des Ministeriums eingebunden gewesen. War trotzdem nah genug dran, musste dann aber im Grunde das Gleiche machen, was ich durchgehend mache, nämlich zu beobachten, was wirtschafts- und finanzpolitisch passiert, was sonstige Rahmenbedingungen sind, die das Wirtschaften beeinflussen. Ich habe in der ganzen Zeit ja eben auch bei Ihnen meine Vortragstätigkeit weitergeführt. Ich habe meine Forschung am Walter-Eugen-Institut weitergeführt, die Lehre an der Universität, Verwaltung, alles, was sozusagen dazugehört. Und insofern ist die Änderung nicht so groß. Die Hektik ist ein bisschen geringer. Also man ist natürlich schon im direkten politischen Umfeld stärker von Aktualitäten, sozusagen vom Tagesgeschäft beeinflusst. Und dann kommt immer wieder etwas, was man nicht so gut vorhersehen kann. Die Fremdbestimmung ist also größer, wenn man so will. Und das ist jetzt etwas weniger geworden. Ich bin wieder stärker selbstbestimmt.
Das hört sich doch gut an. Dann beginnen wir doch mit einer Standortbestimmung der aktuellen wirtschaftlichen Lage Deutschlands. Für 2026 wird ein verhaltenes, aber sich belebendes deutsches Wirtschaftswachstum erwartet. Die Prognosen liegen zwischen 0,7 von der Bundesbank bis 1,2 von der Hans-Böckler-Stiftung. Werden wir uns Ihrer Meinung nach eher am oberen oder am unteren Ende bewegen? Und was sind die Treiber bzw. Bremser?
Nun, diese Varianz in den Prognosen ist ja, obwohl sich das stark anhört, wenn man dann sozusagen das Doppelte hat, 0,6 Bundesbank, 1,2 Böckler. Ich glaube, das HWWI in Hamburg ist bei 1,5. Der IWF hat jetzt von 0,9 auf 1,1 aufgebessert. Aber trotzdem sind das ja relativ wenig Bewegungen, wenn man sich das so anschaut. Ich würde eher sagen, wir werden irgendwo in diesem Bereich liegen. Ich bin insgesamt ein bisschen skeptischer und denke, dass das eher nach unten zu den pessimistischeren Prognosen tendieren wird. Denn man muss sehen, dass in diesen Prognosen vor allen Dingen drin steckt ein Kalendereffekt. Das heißt, es fallen Feiertage auf Wochenenden und deswegen müssen die Deutschen mehr arbeiten. Das hat einen nennenswerten Einfluss aufs Wachstum. Und der andere Teil, das sind die staatlichen Mehrausgaben, die schuldenfinanziert sind. Da erwartet die Bundesbank sehr, sehr wenig, was dadurch an privater Investitionstätigkeit nachgezogen wird, während das IMK, das ja gewerkschaftsnah ist, traditionell natürlich von solchen konjunkturbelebenden Maßnahmen sehr, sehr viel erhofft. Und im Grunde auch die Strukturprobleme, die die deutsche Wirtschaft hat, deutlich niedriger hängt als die Bundesbank.
Und was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten wirtschaftspolitischen Reformen für Deutschland in den nächsten Jahren?
Ich würde das gerne auf 4 Bereiche ausdehnen, denn man muss ja sehen, dass diese Strukturprobleme vor allen Dingen auf der Kostenseite der Unternehmen einzahlen. Die Unternehmen in Deutschland investieren zu wenig. weil sie zu hohe Kosten haben. Das gilt für die Arbeitskosten, für die Energiekosten, die Steuerbelastung und die Regulierungsintensität. Und hier muss man in allen vier Bereichen ansetzen. Das ist nicht so die einzelne Maßnahme, die man beschreiben kann. Die Bundesregierung hat ja beispielsweise etwas getan im steuerlichen Bereich. Von den getroffenen Maßnahmen dort, beschleunigte Abschreibung und Steuersatzsenkung erst ab dem vierten Jahr, bin ich nicht ganz so überzeugt. Ich hätte gleich von Beginn an die Körperschaftssteuer kräftig gesenkt. Bei den Arbeitskosten kommt es vor allen Dingen darauf an, Arbeitsmarktderegulierung zu betreiben, also im Arbeitsrecht zu Veränderungen zu kommen, die eine höhere Flexibilität für die Unternehmen bedeuten. Und dann in der Sozialpolitik die Finanzierbarkeit des Sozialsystems wiederherzustellen. Und da geht die Bundesregierung in die falsche Richtung. Also sowohl bei Regulierung als auch bei den Beitragssätzen für die Rentenversicherung werden wir einen Anstieg sehen. Ja, also das ist diese Rentenpolitik geht in die falsche Richtung. Bei der Regulierungsintensität gibt es Fortschritte, etwa beim Baurecht. Aber da müsste man sicher auch nochmal in anderen Bereichen, etwa beim Datenschutz oder beim Umweltrecht, Deregulierung vornehmen. Und im Hinblick auf die Energiepolitik gibt es sozusagen Licht und Schatten von der Bundesregierung. Der Schatten besteht dort, wo eigentlich nur subventioniert wird für ein paar Jahre. Industriestrompreis, Subventionierung der Netzentgelte, das ist keine nachhaltige Politik. Aber die Bundeswirtschaftsministerin will ja auch mehr Markt in den Strommarkt einführen. Das wäre durchaus ein Fortschritt. Also das ist so ein bisschen auch gespiegelt an dem, was die Bundesregierung vorhat. Da müssten dezidiertere Schritte folgen, um nach vorne zu kommen. Und ich habe jetzt nicht genannt die schuldenfinanzierten Mehrausgaben. Denn was man dort vor allem sieht, ist, dass viel zu wenig in Investitionen, viel zu wenig in Infrastruktur geht. Die sogenannte Zusätzlichkeit ökonomisch gesehen nicht eingehalten wird. Juristisch ja, aber ökonomisch nicht.
Okay, und dazu passt ja auch die Schuldenbremse. Ist diese aus ökonomischer Sicht eher ein Standortvorteil oder zunehmend ein Investitionshemmnis?
Sie war ein Standortvorteil, jetzt ist sie ja gelockert. Und die Finanzmärkte sehen schon sehr klar, dass das auf eine deutlich höhere Schuldenquote zuläuft. Wenn die zusätzlichen Mittel nicht in Investitionen gehen, dann steigt die Staatsschuldenquote in nur 10 Jahren von etwas über 60%, da liegen wir jetzt, des Bruttoinlandsproduktes, auf 90% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist schon ein kräftiger Anstieg und dementsprechend sind die Zinsen am langen Ende des Marktes auch hochgegangen. Also die Rendite für 10-jährige Staatsanleihen Deutschlands sind kräftig gestiegen. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Das sorgt auch für eine geringere Wettbewerbsfähigkeit, weil natürlich dadurch auch private Investitionen teurer werden, gerade im Immobilienbereich. Der Immobilienbereich hängt sehr stark an der Rendite für längerfristige Staatsanleihen. Also von daher muss man schon sehen, dass das dann eher ein Nachteil ist.
Und wenn man es global sieht, ist Deglobalisierung ein Mythos oder erleben wir tatsächlich neben der politischen auch eine dauerhafte Neuordnung der Weltwirtschaft?
Naja, wir sehen schon insgesamt, dass die Schritte, die da unternommen werden, die deutlich mehr in Richtung Protektionismus gehen, die Globalisierung zurückdrehen. Also wir werden noch mehr erleben in dieser Hinsicht, weil die geopolitischen Rivalitäten, die da sind, im Grunde zwischen dem Westen und der chinesisch-russischen Achse, die werden sich noch intensivieren. Wir sehen ja jetzt schon kräftige Schritte. Vieles wird projiziert auf die erratischen Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten. Und manches ist auch im Hinblick auf die Einigkeit des Westens nicht klug, was Donald Trump macht. Aber er sieht, zumindest sehen seine Leute hinter ihm die strategischen Herausforderungen, beispielsweise auch in Grönland. Und die Europäer haben im Grunde die vergangenen Jahre in all diesen Fragen, die militärisch, sicherheitspolitisch relevant sind, geschlafen.
Okay. Und wenn wir in 10 Jahren auf die 2020er Jahre zurückblicken, waren sie ökonomisch ein verlorenes Jahrzehnt oder ein notwendiger Übergang?
Ich hoffe, dass das Jahrzehnt nicht verloren ist, dass wir also die großen Risiken vermeiden können. Und zu den großen Risiken gehört leider auch das Risiko, dass es zu bewaffneten Konflikten zwischen Großmächten kommt. Und ich hoffe sehr, dass die Diplomatie in der Lage ist, das zu verhindern, dass wir aus der Vergangenheit dahingehend hinreichend viel gelernt haben. Wenn das nicht passiert, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich in eine neue Weltordnung einzurichten, etwas anderes daraus zu tun und etwas zu lernen. Beispielsweise reagiert die Europäische Union ja relativ dezidiert auf die auf diese Phase der Deglobalisierung, die von der geopolitischen Rivalität einerseits und der Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten andererseits ausgeht. Im Grunde transformiert Trump mit seinem Protektionismus die EU. Wir haben nach 25 Jahren Verhandlungen nun endlich einen Handelsvertrag mit dem Mercosur unterschrieben. Die Verhandlungen für einen neuen Handelsvertrag mit Indonesien sind nach 10 Jahren schon im vergangenen Herbst abgeschlossen worden. Da könnte also auch noch dieses Jahr eine Ratifizierung in die Wege geleitet werden. Und die Verhandlungen mit Indien für einen neuen Handelsvertrag befinden sich auf der Zielgeraden. Also auch da gibt es eine nennenswerte Beschleunigung. Mit anderen Worten, die Europäer suchen sich neue Handelspartner und hätten auch die Möglichkeit, einen Handel, der mit China oder mit USA schwieriger wird, dadurch in wesentlichen Teilen zu ersetzen, vielleicht sogar vollständig zu kompensieren.
Okay, das sind ja auch dann positive Optionen bzw. ja Anstöße, die da entsprechend gekommen sind. Und andere Frage für uns Deutsche sind ja die Auswirkungen auf die Inflation traditionell eine wichtige Frage. Ist die Teuerungsphase Ihrer Meinung nach überwunden oder unterschätzen wir Zweitrundeneffekte?
Ich würde gar nicht auf die Zweitrundeneffekte gehen. Ich glaube, das haben wir im Hinblick auf die Zweitrundeneffekte, haben wir die Inflationsphase relativ gut überstanden. Es ist immer noch so, dass man ja jenseits der Headline Inflation, also der normalen Verbraucherpreisinflation, die immer in den Schlagzeilen steht, sich auch anschauen muss, was passiert mit der sogenannten Kerninflation, wo die volatilen Preise, Energie- und Nahrungsmittelpreise rausgerechnet sind. Die ist immer noch etwas über 2%, also noch nicht knapp unter der Zielgröße der EZB. In den USA ist sie noch deutlich drüber. Man muss auch sehen, dass die Dienstleistungspreise in der Europäischen Union noch weiterhin eine größere Dynamik haben. Aber der entscheidende Punkt für die weitere Inflationsentwicklung ist einerseits die Zollpolitik. In den USA hat die frühere Chefökonomin und dann auch Vizepräsidentin des Internationalen Währungsfonds vorige Woche in der Financial Times klar gesagt, dass etwa 0,8 Prozentpunkte von 2,9% Inflation in den USA auf die Zölle zurückgehen. Und das ist also schon ja, etwa ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel, wenn man es genau rechnet. Und was man auch nochmal sehen muss, ist, dass natürlich von unserer Seite, also von europäischer Seite, jetzt mit dem jüngsten Vorstoß der Extrazölle wegen der Grönlandfrage möglicherweise auch mit Gegenzöllen reagiert wird. Das hätte auch nochmal einen Effekt. Und gravierender ist im Grunde noch, dass die gesamte Welt, aber vor allen Dingen auch die westlichen Staaten sehr stark in die Verschuldung gegangen sind und weiterhin gehen. Und das hat eben auch Effekte auf die Inflation. Und die wird man dann nicht so leicht los, wenn man sich anschaut, dass dieser Trend der Staatsverschuldung nach oben ungebrochen ist.
Und wie beurteilen Sie die Geldpolitik der EZB rückblickend? Zu spät, zu stark oder im Großen und Ganzen angemessen?
Auf jeden Fall zu spät. Es war schon von einigen Beobachtern, auf deren Einschätzung ich relativ viel gebe, früh in 2021 gesagt worden, die Inflation hat mehr Dynamik, ihr müsst ran. Und im Grunde war diese Darstellung, die aus den Notenbanken kam, man müsse durch die Inflation durchblicken, sie sei nur transitorisch und vorübergehend und schnell wieder vorbei, eine Analyse geschuldet, die eigentlich Ausnahmesituationen beschreibt. Man kann natürlich für Corona sagen, das war eine Ausnahmesituation, aber es hat sich eben herausgestellt, dass das die klassische Lehrbuchsituation war, in der wir stark steigende staatliche Schulden haben, hohe Finanzierungsdefizite durch die Notenbanken finanziert. Ja, sozusagen durch die Gelddruckmaschine, obwohl ja das Ganze alles digital läuft und im Grunde nicht mehr Geld gedruckt wird dafür. Aber das war im Grunde diese Zeit. Wir haben also eine stark expansive Fiskalpolitik gehabt in der Situation, in der von der Angebotsseite über die unterbrochenen Lieferketten diese durch die staatlichen Maßnahmen hochgehaltene Nachfrage nicht befriedigt werden konnte. Und dann müssen die Preise steigen. Da gibt es eigentlich sonst keinen anderen Ausweg. Das ist ganz anders als nach der Finanzkrise mit der expansiven Politik, die wir mit Quantitative Easing in den USA und bei uns mit Draghi hatten. Da blieb das Geld im Wesentlichen im Bankensystem hängen und die Geschäfte, die angeboten worden sind, nutzten die Banken, um ihre Bilanzen zu bereinigen. Das ist eine ganz andere Situation. Und insofern muss man sich nicht wundern, dass diese Inflation zustande gekommen ist. Das heißt, die Notenbanken haben ihren nennenswerten Anteil an dieser hohen Inflation, nicht nur, weil sie zu spät reagiert haben, sondern weil sie diese expansive Fiskalpolitik zu lange mit monetären Maßnahmen finanziert haben.
Okay. Und Sie hatten gerade schon auch die USA kurz angesprochen. Dort steht ja die Notenbank im Fokus, beziehungsweise es geht der Showdown zum künftigen Fed-Chef in die finale Phase. Welche Auswirkungen erwarten Sie?
Also im Hinblick auf die Federal Reserve muss man ja schon sagen, die Unabhängigkeit einer solchen Institution ist dann schon beschädigt, wenn überhaupt eine Regierung Druck auf eine Notenbank macht. Da geht also schon das Problem los. Unabhängig ist die Institution nur, wenn sie in Ruhe ohne irgendwelche Einflussversuche der Politik arbeiten kann. Und das bedeutet dann durchaus auch, dass dieser Druck nicht unbeantwortet bleibt. Wenn Jay Powell ersetzt wird durch eine, wie das im geldpolitischen oder im Zentralbank-Jargon heißt, Taube, dann bedeutet das, dass eine stärker expansive Politik der Notenbank kommt, obwohl gegebenenfalls eine restriktivere Politik nötig wäre angesichts der noch immer hohen Inflation und der Effekte der Zölle auf die Preisentwicklung in den USA. Und das heißt dann natürlich schon auch, dass wir Bewegungen international bekommen werden. Der Dollar könnte weiter abwerten. Das hat dann Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Alles das sind Effekte, die wir sehen. Und man darf insgesamt die Anleihemärkte nicht aus dem Blick lassen. Jede Woche kann irgendetwas passieren. Aktuell laufen die Zinssätze für japanische Staatsanleihen auf historische Höhen. Am langen Ende des Marktes, der Yen wertet weiter ab. Die Probleme in Japan nehmen also zu. Und die Sorge muss auch sein, dass auch die Probleme in den USA angesichts der sehr, sehr hohen Verschuldung zunehmen werden. Also das Angebot, Grönland zu kaufen für, ich glaube, es sind knapp 800 Milliarden Euro, da fragt sich jeder in den USA, wo soll eigentlich das Geld herkommen, wenn wir sowieso schon Finanzierungsdefizite von 6 bis 7% pro Jahr realisieren und die Staatsschuldenquote rasant nach oben geht in Richtung 180%. Da wird dann irgendwann trotz aller Maßnahmen der Regulierung auf den Finanzmärkten, da gibt es ja eine Regulierung für Stablecoins und Ähnliches, trotz all dieser regulatorischen Maßnahmen, die Tendenzen zeigen in Richtung finanzieller Repression, werden die USA dann irgendwann Schwierigkeiten bekommen. Und von daher muss man sich sehr, sehr vorsichtig mit Anleihen beschäftigen.
Okay, und jetzt haben Sie, wenn man Asien betrachtet, gerade von Japan gesprochen. Vielleicht noch ein Blick auf China. Wie ist da so Ihre Einschätzung, wenn man so die letzten 3 Jahre betrachtet und so einen Blick in die Zukunft wagt, ökonomisch?
Nun, der Blick auf China oder meine Interpretation der chinesischen Situation ist sehr ambivalent. Wir haben über allem schwebend die geostrategische Rivalität zwischen dem Westen, insbesondere den USA, und der chinesisch-russischen Achse und hier insbesondere China, das dort die Führungsrolle einnimmt. Und das hat immer auch Auswirkungen wirtschaftlicher Art. Beispielsweise indem Sanktionen ausgesprochen werden und der Westen Hochtechnologie nicht mehr in dem Maße nach China exportiert oder exportieren kann wie in früheren Zeiten. Das Zweite, was man sehen muss, China hat technologisch durchaus aufgeholt, an verschiedenen Stellen, gerade in den Paradedisziplinen der deutschen Industrie, auch an manchen Stellen überholt. Manche Stellen heißt, es ist ja alles sehr differenziert und wir sind häufig genug noch Weltmarktführer, aber trotzdem, die Chinesen sind schon auf Augenhöhe sozusagen. in den Bereichen Automotive, Maschinenbau und Chemie. Und das bedeutet auch, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit deutlich gestiegen ist. Das Dritte, was man allerdings auch sehen muss, ist, dass China mit seiner starken Industriepolitik, mit hohen Subventionen in ganz bestimmten Technologiebereichen, aber auch im Bereich Infrastruktur und Wohnungsbau, massive Überkapazitäten geschaffen hat. Und das Prinzip ist nichts anderes als das, was wir Europäer aus den 1980er Jahren aus der Agrarpolitik kennen. Statt Milchseen und Butterbergen haben die Chinesen Stahlberge und Autoberge und exportieren diese Überkapazitäten hochsubventioniert in die Welt. Und das verursacht natürlich entsprechende Probleme, ruft Gegenmaßnahmen hervor, Ausgleichszölle und Ähnliches. Und diese Überkapazitäten sind eben auch im Wohnungsbereich. Ganze Trabantenstädte an Wohnungen stehen leer in China. Und im Grunde ist das so, dass manche Chinesen in Wohnungen investiert haben zur Altersvorsorge, sie also vermieten wollten und dass diese Idee jetzt nicht mehr aufgeht, weil die Wohnungen leer stehen. Man sozusagen sein Vermögen in diese Immobilieninvestition versenkt hat. Und das bedeutet auch, dass die Konsumzurückhaltung der chinesischen Bevölkerung noch weiter verstärkt wird. Die ist jetzt schon groß und sie wird noch größer werden. Damit hängt China noch mehr vom Export ab. Und in der Gemengelage bedeutet das natürlich, dass einerseits gerade auch die EU fürchten muss, dass noch mehr chinesische Waren nach Europa reinkommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass das, diese Politikmischung für China noch fragiler wird im Zeitablauf. Und deswegen schaue ich da mit gemischten Gefühlen auf China.
Okay, vielen Dank. Und zum Abschluss noch die Frage: An den Aktienmärkten hat in den letzten Jahren ja das Thema KI dominiert. Künstliche Intelligenz verspricht erhebliche Produktivitätsgewinne. Müssen wir uns ordnungspolitisch auf weitere Oligopole einstellen oder trauen Sie dem Wettbewerb zu, diese Technologie zu disziplinieren?
Das ist eine schwierige Frage, Herr Leptich, weil zum einen spielt da ja so ein bisschen mit, ja, die KI und die Aktienmärkte. Ist das eine Blase oder nicht? Da bin ich vorsichtig. Also ich habe die Weisheit mitgenommen, das ist eigentlich eine Binse, dass man die Blase immer erst erkennt, wenn sie geplatzt ist. Und dann werden Parallelen gezogen zu irgendwelchen historischen Entwicklungen, die hinken fast alle. Also wenn man die Dotcom-Blase nimmt mit Unternehmen, die überhaupt keine Gewinne gemacht haben und sich jetzt die großen Tech-Konzerne mit KI anschaut, die eben auch ordentliche Gewinne realisieren, dann sind wir durchaus in einer anderen Situation und da wird man dann abwarten müssen, was das noch bringt. Was die künstliche Intelligenz macht, ist, sie bringt einen technologischen Fortschritt, möglicherweise auch Produktivitätsgewinne, auch das wird man später erst sehen. Wir können beispielsweise ja retrospektiv sagen, dass die früheren Digitalisierungsphasen in Deutschland zumindest kaum Produktivitätsgewinne gebracht haben, weil sie zugleich die Beschäftigung und die Wertschöpfung gesteigert haben. Also sozusagen die Größe im Zähler und die Größe im Nenner in ähnlicher Größenordnung, sodass die Produktivität nicht mehr messbar war, statistisch abgesichert. Das kann uns natürlich mit der KI auch passieren. Allerdings erwarten wir mit KI gegenwärtig vor allen Dingen einen arbeitssparenden technischen Fortschritt, dass also an verschiedenen Stellen Arbeitskraft eingespart werden kann. Und für ein Land wie Deutschland, das sich jetzt gerade in einem demografischen Wandel befindet, ist das eigentlich eher eine gute Nachricht. Ja? Und so wird man dann sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt und was die KI da noch bringt. Im Hinblick auf die Wettbewerbspolitik, also ich traue der Wettbewerbspolitik viel zu. Sie ist wirkmächtig, wenn sie möchte. In den USA ist sie in den vergangenen Jahrzehnten zu zurückhaltend geworden, weswegen wir dort diese Oligopolstruktur, häufig marktdominante Stellungen haben. Zuletzt hat die Wettbewerbspolitik in den USA die Zügel angezogen, aber sie dann doch wieder ein bisschen gelockert, weil man gesehen hat, die marktdominante Stellung von Google ist von der KI herausgefordert worden. Es ist sozusagen eine der Überlegungen, die da immer wieder aus diesem Tech-Sektor kommt, dass man vielleicht ein paar Jahre marktdominant sein kann, dass dann aber der technische Fortschritt dort so schnell ist, dass man in einem bestreitbaren Markt auch wieder diese dominante Position verlieren kann. Das heißt, man wird in der Wettbewerbspolitik viel mehr noch das Augenmerk richten müssen auf das, was dort Killer Acquisitions genannt wird. Das heißt, große Konzerne kaufen Newcomer, die sie potenziell in der Zukunft herausfordern könnten, gliedern sie ein und das Unternehmen geht dann sozusagen im großen Konzern auf. Das haben auch die großen Plattformunternehmen in den USA gemacht, aber es ist natürlich eine gängige Praxis, die wir auch aus der Pharmaindustrie kennen. Also insofern wird das weiterhin eine Rolle spielen in der Wettbewerbspolitik und im Wettbewerbsrecht in den kommenden Jahren.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Herr Professor Feld, und alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank und ja, schön, dass wir uns hier wieder getroffen haben und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.